ja, ADHS kann sich ändern, die Symptome können sich ändern. Was wir sicher wissen, ist, dass die Hyperaktivität, dieses Zappelige, nicht ruhig sitzen können, dauernd mit den Beinen wippen oder irgendwas in der Hand haben müssen, sich motorisch irgendwie bewegen, das wird häufig mit zunehmendem Alter weniger.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Kerstin Sommer und Peter Redl-Lenk.
Kerstin, wir haben heute ein Thema, das wir dir zu verdanken haben. Nicht, weil du Betroffene bist, sondern weil du in letzter Zeit, wie du gesagt hast, sehr, sehr oft damit konfrontiert bist oder du sehr oft drüber hörst und liest. Was ist denn heute unser Thema?
Unser Thema heute ist ADHS und du hast recht, man stolpert, finde ich, vor allem auf Social Media sehr oft darüber und ich weiß nicht, ob du genau weißt, was ADHS bedeutet und ich glaube, deswegen haben wir uns einen Experten eingeladen.
Wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast und danke, dass du da die Rutsche gelegt hast. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen ihn schon von der Folge 32, Psyche stärken, ein Thema für alle, Februar 2025 ausgestrahlt. Unser Gast heute ist Primarius Clinical Associate Professor BD Dr. Dr. Gernot Fucker, MBA. Hallo Gernot, schön, dass du bei uns bist, dass du wieder Zeit gefunden hast.
Schönen guten Morgen, ich freue mich total, wieder da zu sein nach einem Jahr.
Zu einem wirklich spannenden Thema, nämlich ADHS, und ich würde gleich mal damit beginnen, dass du als Experte und sagst, was bedeutet denn die Abkürzung eigentlich?
Ja, ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Das klingt ein bisschen sperrig, umfasst aber eigentlich schon die wesentlichen Symptome, die man hat. Nämlich die Trias der Aufmerksamkeitsstörung, dann hat man eine Hyperaktivität und eine Impulsivität kommt noch dazu, die ist sozusagen in der Diagnosebezeichnung nicht enthalten.
Weil du sagst in der Diagnose, das heißt, es gibt vermutlich eine Diagnostik dahinter, wenn wir über Diagnose sprechen. Da würde mich interessieren, und da komme ich jetzt auf was ganz Spezielles, und auch das haben wir der Kerstin zu verdanken. Kerstin, was hast du initiiert?
Das haben wir bei Podcast zu Frauenzyklus und Menopause auch schon gemacht, dass wir Zuschauerfragen zu den bevorstehenden Podcasts quasi gefragt haben. Und ich glaube, die erste Frage hast du da schon in petto. Und zwar, wie läuft eine ADHS-Diagnostik überhaupt ab, beziehungsweise was beinhaltet das?
Okay, das ist eine total, total wichtige Frage. Grundsätzlich ist es so, dass ADHS genauso wie andere psychische Erkrankungen, Depression, Schizophrenie, eine klinische Diagnose ist. Das heißt, man geht zum Facharzt für Psychiatrie, der macht klinische Untersuchung, eine klinische Exploration, da redet man über Symptome, eben über die Symptome der Unaufmerksamkeit, der Hyperaktivität, der Impulsivität. Aber ganz wichtig ist auch, diese Symptome zu differenzieren von anderen psychischen Erkrankungen. Ja, weil man hat Überlappungen und es gibt doch auch viele Unterschiede zu anderen psychischen Erkrankungen und da ist es wichtig, dass man sozusagen da eine Differenzierung macht. Das ist das eine. Dann muss man körperliche Ursachen immer ausschließen. Das bedeutet, man macht eine körperliche Untersuchung, man macht eine Laboruntersuchung. Ich bringe als Beispiel da ganz gern die Schilddrüsenfunktionsstörung zum Beispiel. Also da gibt es ja die Überfunktion, die Hyperthyreose und die Unterfunktion, die Hypothyreose. Und Leute, die zum Beispiel eine Unterfunktion haben, die können depressive Symptome haben, die können Konzentrationsstörungen haben. Ja, und Leute, die eine Überfunktion haben, die können hibbelig sein, unruhig sein. Ja, also nur als Beispiel, warum es wichtig ist, dass man körperliche Ursachen sozusagen abklärt und ausschließt, bevor man eine psychiatrische Diagnose stellt. Manchmal kann es notwendig sein, dass man noch zusätzliche Untersuchungen macht. manchmal ist es auch sinnvoll, gerade bei ADHS, das ist ja eine Erkrankung, die im Kindesalter beginnt. Und oft ist es so, dass die Diagnose im Kindesalter gestellt wird. Manchmal ist es aber so, dass die im Kindesalter nicht gestellt wird, die Diagnose, und Leute kommen erst später im Erwachsenenalter. Und da kann es Sinn machen, dass man mit primären Bezugspersonen, mit Eltern spricht zum Beispiel und fragt, na, wie war denn das als Kind? Ja, war die Unruhe, die Zappeligkeit vielleicht schon da? Wie waren die schulischen Leistungen? Also das ist für die Diagnosestellung ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Möglichkeit von klinisch-psychologischen Tests. Es ist mir total wichtig zu sagen, dass klinisch-psychologische Tests, also das sind oft Testbatterien, die laufen bei klinischen Psychologinnen und Psychologen, können extrem wertvolle und wichtige Zusatzbefunde sein. Aber die Diagnose stellen oder die Diagnose ausschließen kann man damit nicht wirklich. Ja, und man muss wissen, dass bei ADHS auch kognitive Funktionen beeinträchtigt sein können. Das sind zum Beispiel die Exekutivfunktionen. Exekutivfunktionen wären Planen, logisches Denken, zum Beispiel abstraktes Denken, dann Gedächtnis kann beeinträchtigt sein, auch die Aufmerksamkeit kann beeinträchtigt sein oder die Vigilanz, die Wachheit. Und das sind Dinge, die man mit Tests, auch mit computerbasierten, computergestützten Tests differenzieren kann, und das kann total wertvoll sein. Aber sind eben Zusatzbefunde, ja, die für die Diagnosestellung an und für sich nicht hundertprozentig und nicht immer notwendig sind. Ja, sondern ADHS ist eine klinische Diagnose. Ihr wisst, es gibt verschiedene Klassifikationssysteme. Wir haben das ICD-10, immer noch, das ICD-11 wird bald kommen. Da steht genau geschrieben, wie viele Symptome brauche ich von der Unaufmerksamkeit, von der Impulsivität, von der Hyperaktivität. Wann müssen diese Symptome da gewesen sein? Das ICD-10 sagt noch vor dem 7. Lebensjahr. Das ICD-11 sagt vor dem 12. Lebensjahr. Und dann, das ist ganz wichtig, muss es auch zu einer Beeinträchtigung kommen. Ja, und diese Beeinträchtigung sollte entsprechend dieser Diagnosesysteme zumindest zwei Lebensbereiche betreffen. Das kann die Schule sein, das kann die Arbeit sein, soziale Beziehungen. Das ist ganz wichtig. Also ohne Beeinträchtigung keine Erkrankung. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message.
Also was ich jetzt rausgehört habe, ist es eben einerseits wichtig, gibt es eine Beeinträchtigung im Alltag, und dann andererseits, dass man dann wirklich gezielt die Diagnose versucht zu bekommen bei einem niedergelassenen Facharzt oder sonstiges. Und dass man vielleicht, ich meine, der Grund, warum ich dieses Thema aufgreifen wollte, ist, finde ich, auf Social Media sieht man jetzt recht oft Reels und auch Beiträge mit Personen, die von sich sagen, ADHS ist diagnostiziert, und dann kommen so Online-Selbsttests ins Spiel, die natürlich total, also ich finde die total schwierig, weil da kann sehr schnell rauskommen, ja, sie haben ADHS. Das heißt, was würdest du also da raten, dass man schon gezielt zu Experten geht und dort eigentlich eine Diagnostik macht?
Genau, also so ein Online-Selbsttest, oder die können paper-based sein, also oder einfach online, es ist egal, die können schon wichtige Hilfsbefunde liefern, ja, und können für einen Psychiater, für eine Psychiaterin so erste Hinweise liefern und können, wenn man so einen Befund vor sich hat und man sieht, okay, der Patient gibt diese Symptome von sich an, und dann hat man das strukturiert, das kann schon ein Hilfsbefund sein, aber für die Diagnosestellung wiederum ist das zähnig, ja, weil es einfach Symptome gibt, die durch andere Erkrankungen auch ausgelöst werden können. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ADHS oder dass bei ADHS auch häufig ein Symptom dabei ist, das nennt sich emotionale Dysregulation. Ja, da geht es um Stimmungsschwankungen, da geht es um Reizbarkeit, um Irritabilität. Und das hat man eben nicht nur bei ADHS, das hat man zum Beispiel auch bei Persönlichkeitsstörungen, also bei der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung. Schlafstörungen sind bei ADHS häufig die Leute berichten, sie können nicht einschlafen, weil das Gehirn nicht abschaltet. Das ist wie ein Karussell, das sich ständig weiterdreht. Und das macht es einfach schwierig, dann zur Ruhe zu kommen, einzuschlafen. Aber Schlafstörungen hat man auch bei Depressionen zum Beispiel. Ja, also und da kann es passieren, wenn man dann einen Selbsttest macht und diese Differenzierung nicht hat und eben den Experten nicht hat, der draufschaut, dass man da einfach zu Fehldiagnosen kommt. Was, glaube ich, auch wichtig ist, und da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, wir gehen davon aus, dass Erkrankungen, es ist egal, ob es körperliche oder psychische Erkrankungen sind, in dem biopsychosozialen Modell erklärt werden. Das heißt, man hat biologische Faktoren, es ist in der Regel eine genetische Verletzlichkeit, eine Vulnerabilität, die ist bei ADHS relativ hoch. Also da gibt es viele, viele Zwillingsstudien, die zeigen, dass die Erblichkeit so bei 75% liegt. Ja? Und das werden ADHS-Betroffene bestätigen, dass häufig Eltern auch betroffen sind oder Geschwister auch betroffen sind. Also da gibt es eine familiäre Häufung. Das ist auch etwas, was wir in der Exploration fragen. Und dann gibt es natürlich Umweltfaktoren. Und diese Umweltfaktoren können ganz verschieden sein. Ja, es gibt Umweltfaktoren, die sind vor der Geburt schlagend. Ja, wenn zum Beispiel das ein höheres väterliches Alter oder wenn die Mutter raucht, ja, in der Schwangerschaft, dann gibt's Umweltfaktoren während der Geburt, der Frühgeburtlichkeit oder Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und dann gibt's noch weitere Umweltfaktoren im Laufe des Lebens. Es gibt eine total interessante Studie in Neuseeland oder aus Neuseeland, die haben gefunden, dass die Grünexposition, also Leben in ländlicher Umgebung ab dem zweiten Lebensjahr mit einer verringerten ADHS-Diagnose assoziiert ist. Ja. Und also da könnte man noch sehr lang sprechen. Also der sozioökonomische Hintergrund kann eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die hier tragend werden können, und ganz viele kennen wir noch gar nicht. Mhm. Ja, also man muss sagen, es gibt Hypothesen, wie und warum ADHS entsteht, aber ganz viel ist noch nicht erforscht. Was wir wissen, ist, dass diese genetischen Faktoren und diese Umweltfaktoren zusammenspielen und dann entsteht ein Spektrum. Ja, und es ist davon auszugehen, dass wir alle ja doch das eine oder andere ADHS-Symptom haben. Mhm. Ja, und bei manchen Leuten sind diese Symptome eben stärker ausgeprägt und bei manchen Leuten sind sie so stark ausgeprägt, dass es dann zu einer Beeinträchtigung kommt. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Diagnose und auch mit der Therapie. Ja.
Jetzt haben wir schon ganz viel drinnen. Ja. Und ich finde es unglaublich spannend, das hört sich total komplex an. Auf was ich jetzt noch eingehen möchte, ist, die Kerstin hat gesagt, sie hat es jetzt gehäuft am Bildschirm. Ja, also du schaust viel in dein Handy anscheinend und Social Media spielt eine große Rolle bei dir. Aber ich denke mal, du bist die Generation, das passt schon so. Ich würde trotzdem gerne wissen, tritt die Diagnose in den letzten Jahren gehäuft auf? Weil ich kann mich erinnern, ich habe vor 25 Jahren mal eine Radiosendung gehört, wo es um die Medikation gegangen ist. Du hast zweimal vom Herumzappeln gesprochen, wo mir sofort der Zappel Philipp, ein uraltes Kinderbuch quasi, in den Kopf gekommen ist. Also ist das eine Modediagnose? Mhm. Also haben wir das jetzt gehäuft, weil es gerade gern diagnostiziert wird, oder nehmen die Fallzahlen zu? Hat man den Fokus jetzt drauf? Wie hat sich das verändert in den letzten Jahren?
Also zum Thema Modediagnose, da erzähle ich immer ganz gern, dass ADHS-Symptome, also nicht die Diagnose selber, aber ADHS-Symptome sind in Medizinbüchern schon so im 17. Jahrhundert beschrieben worden. Mhm. Ja, das ist auch etwas, was nicht so viele Leute wissen. Mhm. Ja, da hat es natürlich nicht ADHS geheißen, aber der Symptomkomplex ist beschrieben worden. Und worauf du jetzt angespielt hast, Heinrich Hoffmann, ja, der war übrigens Psychiater, der hat den Zappel-Philipp oder den Hans-Guck in die Luft. Mhm. Ja, das sind klassische ADHS-Symptome, okay. Ja, die er dort zeichnet. Und ja, also das hat es immer schon gegeben. Mhm. Es gibt ja die Neurodiversitätshypothese, die davon ausgeht, dass das eben keine Erkrankung ist, sondern dass das eine Ausprägung ist menschlichen Verhaltens. Mhm. Das wird auch durch die Anthropologie ein bisschen gestützt, weil es hat wahrscheinlich Sinn gemacht im Laufe der Evolution, dass es gewisse Leute gibt, die impulsiver sind in Gefahrensituationen, die sich von anderen ein bisschen unterscheiden, indem sie aktiver sind, mehr Energie haben, ja, weil das hat evolutionären Vorteil wahrscheinlich gebracht. Und ja, also das hat es immer schon gegeben.
Es hat es immer schon gegeben, ja. Es ist jetzt gerade keine Modediagnose.
Es ist jetzt mehr Awareness da, glaube ich. Ja, und das ist sicherlich, so wie die Kerstin sagt, Social Media geschuldet. Ja, es ist in aller Munde. Man wird in Social Media Kanälen oft überschwemmt. Es gibt sehr viele Expertinnen und Experten, teilweise auch selbsternannte Expertinnen und Experten. Und das ist schon, glaube ich, gefährlich, ja, weil, wie ich vorher gesagt habe, wir alle wahrscheinlich gewisse ADHS-Symptome haben. Also ich denke da, ein typisches Symptom wäre ja die Prokrastination. Das heißt, ich schiebe Dinge auf, die ich nicht gern mache. Also wer tut das nicht? Ja?
Und da bin ich Meister. Am Tarngürtel, glaube ich.
Und wenn man da so singuläre Symptome einfach rausnimmt, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass man in Selbsttest schon mal scoret. Okay. Ja? Und drum, wie gesagt, differenziert und verantwortungsvoll soll der Umgang mit der Diagnose, mit der Therapie sein. Ja.
Und die Diagnostik beim Facharzt für Psychiatrie. Und Kerstin, eine Frage noch, und zwar eine Zuhörerinnenfrage: Bezahlt die Krankenkasse die Diagnostik, wird hier gestellt?
Ja, ich habe gesagt, dass die klinisch-psychologische Diagnostik, die da gemeint ist, die ist meiner Ansicht nach kein Muss. Ja, ich weiß, dass die sehr oft gemacht wird, ist meiner Ansicht nach nicht notwendig. Wenn man es wirklich machen muss, gibt es auch Kassenpsychologinnen und Kassenpsychologen. Da braucht es eine Zuweisung von einem Facharzt. Und dann kann man sozusagen eine differenziertere klinisch-psychologische Diagnostik machen. Ja, es wird fallweise bezahlt. Der Facharzt für Psychiatrie, da gibt es Kassenpsychiater und da gibt es Wahlärzte. Was man schon sagen muss, die ADHS-Diagnose ist keine Diagnose, die man innerhalb von 5 bis 10 Minuten jetzt beim Kassenarzt so leicht stellt. Also das muss ich schon sagen, weil, so wie ich es vorher erklärt habe, da braucht man Zeit. Da muss man vielleicht auch Bezugspersonen mit einbeziehen. Also das ist, da braucht man schon ein bisschen länger. Das ist sozusagen in diesem straffen Setting von die Kassenärzte oft haben, die ein volles Wartezimmer haben, die wirklich alle 10 Minuten einen neuen Patienten, eine neue Patientin eingeteilt haben. Da muss man, glaube ich, seine Erwartungen auch ein bisschen zurückschrauben, dass, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt da die Diagnose kriegen, da braucht es einfach mehr Zeit. Ja, das ist ein Systemproblem, sage ich mal. Aber grundsätzlich genügt es, wenn man zum Facharzt für Psychiatrie, zur Fachärztin, zur Fachärztin, zur Psychiaterin geht.
Ich muss jetzt etwas aufgreifen, was du schon relativ ein bisschen zurück genannt hast, und zwar, dass sich ADHS auch im Alter verändern kann, und das deckt sich auch mit einer Zuschauerfrage, die lautet: Wie verändert sich ADHS im Erwachsenenalter im Unterschied zum kindlichen Alter?
Ist eine total gute Frage. Ja, ADHS kann sich ändern, die Symptome können sich ändern. Was wir sicher wissen, ist, dass die Hyperaktivität, dieses Zappelige, nicht ruhig sitzen können, dauernd mit den Beinen wippen oder irgendwas in der Hand haben müssen, sich motorisch irgendwie bewegen, das wird häufig mit zunehmendem Alter weniger. Aber die Leute haben trotzdem eine Unruhe, und das ist häufig eine innere Unruhe. Leute beschreiben das wie einen inneren Motor, ja, nicht zur Ruhe kommen können, nicht entspannen können. Und das muss nicht motorisch sein, ja. Und auch das ist wichtig für die Diagnose, für die Diagnosestellung, ja, weil man hat früher ja gesagt, naja, ADHS, wenn das im Kindesalter nicht diagnostiziert worden ist, dann geht das nicht mehr, dass man es im Erwachsenenalter diagnostiziert, weil das muss ja da gewesen sein. Und da ist man heute ein bisschen anderer Meinung. Es gibt Leute, die haben es im Kindesalter diagnostiziert bekommen, und da persistiert das ins Erwachsenenalter. Also die Persistenz, also dass die Symptome bleiben, sind so 40-60%. Ja, also bei manchen vergehen die Symptome auch, sage ich jetzt einmal so salopp, ja, oder werden weniger, sind immer beeinträchtigend, und bei manchen Personen bleibt die Symptomatik. Aber diese Hyperaktivität weicht oft, wird oft besser und geht dann in Richtung einer inneren Unruhe. Es gibt aber auch Leute, die haben die Diagnose in der Kindheit nicht bekommen. Und da möchte ich noch einmal auf dieses Modell, das ich vorher erklärt habe, zurückführen, auf diese Umweltfaktoren. Umweltfaktoren können auch protektiv sein, wenn man jetzt eine strukturierte Umgebung hat, wenn man Eltern haben, die auf einen schauen, ja, die schauen, dass man die Hausübungen macht zum Beispiel, ja, oder die einen auf sonstige Art und Weise strukturieren. Wenn man viel Sport macht als Kind, ja, und somit diesen Bewegungsdrang ausleben kann, dann kann das sein, dass einfach die Beeinträchtigung nicht so da ist, wenn man es ausleben kann. Und dann ist man fertig mit der Schule und zieht aus, beginnt zu studieren. Auf der Uni ist in der Regel weniger strukturiert, andere Anforderungen. Man hat dann immer genug Zeit, um Sport zu machen zum Beispiel. Und plötzlich sind die Symptome da, ja, oder stärker da oder in einer Art und Weise da, wo es beeinträchtigend sind. Das ist meiner Ansicht nach die Erklärung, warum die Symptome zu einem Zeitpunkt im Leben erfüllt sein können und zum anderen halt nicht, weil die Umweltfaktoren andere sein können, also diese psychosozialen Faktoren, also die biologischen Faktoren, die genetische Vulnerabilität bleibt ja gleich, die bleibt dann mein ganzes Leben, aber die psychologischen und die sozialen Faktoren können sich unterscheiden, und das ist, glaube ich, total wichtig zu wissen, und es erklärt vieles, finde ich.
Es ist extremst spannend. Also ich finde, jetzt haben wir eh schon wieder viel gelernt. Sport, Struktur kann das sehr lange quasi hinauszögern, bis man eben in eine Umgebung kommt, wo du eben studieren, wo die Struktur nicht mehr so da ist. Also das ist
ja, es gibt also Hinweise, dass Spitzensportler eine weit höhere Rate an ADHS haben als die Normalbevölkerung. Aber das ist deren Job, ja. Das ist auch gut so, dass sie diese Ausprägung haben, ja. Das meine ich ja damit. Also, ich würde davor warnen, dass wir uns alle zu sehr krank machen, sondern dass wir die Symptome von ADHS auch als Chance sehen, ja. Also, es sind ja nicht nur Nachteile, es sind ja auch Vorteile. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Message, weil man eben auch, wenn man betroffen ist, vielleicht Dinge besser kann als andere. Ja. Ein Problem ist es manchmal in unserer Gesellschaft, dass man halt Normen hat, und wenn man diesen Normen nicht entspricht, dann führt das zu einem Leidensdruck. Ja. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, warum viele Leute einen Psychiater, Psychiaterin aufsuchen. Ja, weil dieser Leidensdruck im sozialen Kontext entsteht. Ja. Gar nicht vielleicht so persönlich.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Du hast gesagt, die Diagnose ist das eine und die Beeinträchtigung ist das andere. Also die muss dabei sein, der Leidensdruck muss da sein. Jetzt wissen wir, wie schaut die Diagnostik aus? Wir wissen, Beeinträchtigung spielt eine Rolle. Gibt es eine Therapie?
Es gibt für ADHS eine total effektive medikamentöse Therapie. Ja, da gibt's so Meta-Analysen, Studien, die viele Studien zusammenfassen und die zeigen, dass ADHS-Medikamente, das sind Stimulantien in erster Linie, im Vergleich zu anderen Medikamenten, die wir haben in der Psychiatrie und auch in der somatischen Medizin, sehr, sehr, sehr effektiv und effizient sind. Ja, zumindest für den kurz- und mittelfristigen Gebrauch. Das ist die eine Säule, Medikamente, und die andere Säule ist der Psychotherapie. Ja, also achtsamkeitsbasierte Verfahren, kognitive Verhaltenstherapie, Strukturierung des Alltags und so weiter und so fort. Also da weiß man schon, man kann auch viel mit mit Therapie bewirken. Ja, und die höchste Evidenz besteht, wie so oft, für die Kombination aus Medikamenten und aus Psychotherapie. Ja, also Medikamente allein sind wahrscheinlich nicht immer die Lösung. Und wenn die Ausprägung sehr stark ist und man wirklich Schwierigkeiten hat, im Beruf zu reüssieren, dann oder in der Schule schon vorher, dann machen Medikamente einen Sinn, ja, weil sie diese neurobiologischen Veränderungen, konkret geht's da um Neurotransmitter, also Stoffwechselstörungen, das Dopaminsystem ist da betroffen, das kennt ihr ja wahrscheinlich, das Belohnungssystem. Da ist die Hypothese, wenn man wenig Motivation hat, dann ist man leichter abgelenkt. Das Noradrenalinsystem, das ist für Arbeitsgedächtnis wichtig, das ist auch wichtig für, der englische Begriff ist Inhibitory Response, das bedeutet, dass man bei einer Sache bleibt und sich nicht durch äußere Dinge ablenken lässt. Das ist ja auch ein Thema bei ADHS, dass Leute sagen, ich kann eben nicht lange bei einer Sache bleiben, bin so schnell abgelenkt. Ja, äußere Reize führen dazu, dass ich sofort nicht mehr konzentriert bin. Ja, und die Medikamente, die es gibt, also die Stimulantien, die greifen an diesen Neurotransmittersystemen in erster Linie an und führen so zu einer signifikanten Reduktion der Symptome.
Jetzt hast du auch ein Symptom genannt, diese innere Unruhe, dieser Motor, der ständig quasi in Bewegung ist. Ich stelle mir das recht unangenehm vor und kann mir auch vorstellen, dass viele dann zu anderen Mitteln greifen, um diese Unruhe zum Beispiel bewältigen zu können. Also ich denke da jetzt ganz explizit zum Beispiel an Alkohol. Was würdest du diesen Personen raten?
Was du ansprichst, ist ganz ein wesentlicher Punkt. Menschen mit ADHS haben fast immer eine zweite psychische Erkrankung. Es sind häufig Suchterkrankungen. Alkohol ist ein Thema, Cannabis ist ein Thema. Manchmal sind auch andere illegale Substanzen, wie zum Beispiel Kokain, ein Thema. Ja, Kokain wirkt ja in Teilen ähnlich wie die ADHS-Medikation. Also das ist auch so, dass Leute sagen, das macht mich ruhiger, das macht mich fokussierter, wirkt bei mir ganz anders als bei allen anderen. Und auch Depressionen zum Beispiel sind gehäuft. Gibt auch Überlappungen eben mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung, Überlappungen mit der bipolar-affektiven Störungen. Also die Message ist, Komorbiditäten, Begleiterkrankungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Und auch da ist es wichtig, dass man einen Experten, eine Expertin aufsucht, sich Hilfe sucht und entsprechende Therapie auch bekommt. Ja.
Also sollte man Beeinträchtigung haben, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, es auszusitzen und zu hoffen, dass es dann im Erwachsenenalter verschwindet, wenn ich die richtig verstehe. Und du schüttelst verneinend den Kopf jetzt. Also es ist, man tut sich was Gutes, wenn man sich anschaut.
Ja, es ist die Therapieoptionen, die es gibt, die sind seit Jahrzehnten erprobt, die sind sicher und haben wirklich einen extrem guten Effekt. Also ich habe das immer wieder in meiner Ordination auch, dass ich Leute einstelle und die kommen dann nach einigen Wochen zurück und ich habe nicht mehr als einmal gehört einen Satz, der gelautet hat, so geht's einem, wenn man sozusagen nicht beeinträchtigt ist. Ich kann mich endlich konzentrieren. Ich habe eine Patientin mal gehabt, die hat was relativ Komplexes studiert und hat wirklich immer gehadert, hat sich nicht konzentrieren können und die ist behandelt worden, nach Psychotherapie und eben auch medikamentöse Einstellungen haben wir gemacht und die hat mir gesagt, das ist der totale Gamechanger, jetzt verstehe ich endlich, was der Professor draußen redet. Und ich brauche nicht immer stundenlang, bis ich stundenlang nacharbeiten, sondern ja, es macht jetzt alles viel mehr Sinn. Ja, ja. Und das ist schon sind schöne Erfolge. Also,
Das schließt, glaube ich, wieder gut an einer Zuhörerinnenfrage. Ich nehme an, es ist eine Mutter, weil die Frage lautet, wie geht man am besten mit ADHS-Kindern um? Wobei ich sagen würde, mit Kindern mit ADHS. Wie verstehst du die Frage und wie wäre deine Antwort darauf?
Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich ja kein Kinder- und Jugendpsychiater bin. Mhm. Ja, natürlich sind Kinder sehr, sehr häufig betroffen und es gibt da Persistenz ins Erwachsenenalter. Grundsätzlich gilt bei Kindern dasselbe wie bei Erwachsenen. Es ist wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Ja, bei einer Fachärztin, bei einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, da muss man schauen, ob sozusagen eine medikamentöse Therapie indiziert ist, ob sonstige Maßnahmen indiziert sind. Also die Message ist, nicht warten, sondern auch schauen, dass man Hilfe und Unterstützung bekommt. Ich weiß, das ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht leicht, weil es noch schwieriger ist, dort einen Termin zu bekommen, im Vergleich zur Erwachsenenpsychiatrie, wo es schon nicht leicht ist. Aber es macht auf alle Fälle einen Sinn. Ja.
Nicht nur fürs Kind, sondern wahrscheinlich auch für die Eltern und die Beziehung zum Kind dann, weil ich stelle mir das sehr herausfordernd vor.
Absolut. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja.
Eine Zuschauerfrage ist auch noch ein bisschen auf die Symptome bezogen, und zwar, ob es geschlechterspezifische Unterschiede gibt bei ADHS, weil ich glaube, der Mythos ist so ein bisschen, dass das sich bei Frauen anders zeigt als bei Männern, ob da was dran ist oder...
Dass mehr nicht. Burschen betroffen sind, hätte ich auch gesagt, ist der Mythos.
Ja. Ja. Ah, okay.
Ja, ihr habt beide recht. Ah? Ja. Ah. Ihr habt beide total recht. Im Kindesalter ist es so, dass wir einen Schwerpunkt haben bei den Diagnosen im männlichen Geschlecht. Da sind mehr Burschen betroffen. Das gleicht sich im Erwachsenenalter aus. Ich vermute, dass, und jetzt kommen wir wieder zur Kerstin, dass sich ADHS bei Mädchen ein bisschen anders darstellt. Ja, da gibt es auch Daten dazu, dass diese Hyperaktivität weniger präsent ist und dass eher die Unaufmerksamkeit da ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Diagnosestellung erschwert ist, ja, weil man nicht so leicht dran denkt. Ja. Und wir wissen auch, dass hormonelle Schwankungen dann später im Erwachsenenalter können dazu führen, dass ADHS-Symptome sich verschlimmern, also vor allem in der zweiten Zyklushälfte. Die heißt Lutealphase. Das ist die Phase, wo das Östrogen absinkt. Und das wissen viele Leute nicht, dass Östrogen so ein natürlicher Dopaminbooster ist. Ja. Und ich habe vorher gesagt, Dopamin und Noradrenalin sind so wesentliche Botenstoffe. Und deshalb kann sein, dass also nach dem Eisprung bis zur Menstruation die ADHS-Symptome verstärkt sind. Und da wirken oft die ADHS-Medikamente auch nicht so gut. Die Leute brauchen da oft auch höhere Dosen. Also das weiß man.
Also spannend. Also ja. Wieder okay.
Wieder ein biologischer Einflussfaktor, den man vielleicht nicht so am Schirm hat. Ja. Und wieder etwas, das zeigt, wir wissen zwar schon viel, aber wir wissen bei weitem noch nicht alles. Mhm. Ja. Und da kommen ständig neue Befunde dazu und wir werden ständig besser, wissen mehr. Ja, aber Female ADHD ist ein Thema, unterdiagnostiziert, weil die Symptomatik nicht ganz typisch ist. Ja, aber die Beeinträchtigung bleibt. Also da gibt es Daten, dass also ungeplante Schwangerschaften zum Beispiel mit Female ADHD zum Beispiel assoziiert sind. Ja. Aber es wird oft nicht erkannt und oft spät dann behandelt.
Okay. Kerstin.
Ich merke, dass das einfach ein irrsinnig großes Thema ist mit ganz vielen Facetten und Dingen, die man bedenken muss. Aber ich finde, wir haben da schon viel aufgegriffen.
Also finde ich auch, und wir kommen deshalb zur letzten Zuhörerfrage.
Wobei wir da schon vieles eigentlich drin gehabt haben, finde ich.
Ja, aber ich stöße trotzdem, ja. Oder? Wie sollen Lehrkräfte bei ADHS-Verdacht sinnvoll vorgehen?
Also, das ist eine schwierige Frage, wirklich eine schwierige Frage. Mhm. Ja, da komme ich fast ein bisschen ins Stottern. Grundsätzlich würde ich mir wiederholen, ja, also es geht, Lehrkräfte können da nur sozusagen an die Eltern herantreten, das Gespräch mit den Eltern suchen, den Verdacht vielleicht der Erkrankung melden und sagen, es wäre gut, dass man professionelle Hilfe aufsucht. Ja, also ich glaube, das wäre wichtig, weil man schon weiß, dass eine adäquate Behandlung einfach zu einer irrsinnigen Reduktion der Symptome führen kann und Leute dann oder Kinder dann in der Schule viel besser performen können. Und ja, das zieht sich dann ja ins Erwachsenenalter. Also wenn man nicht behandelt, nimmt man jungen Leuten ja auch Chancen weg. Ja, und da muss ich schon sagen, da ist eine Behandlung extrem wichtig, weil wenn man in der Schule nicht reüssiert, wenn man dann in der Arbeit, wenn man Arbeitsstellen verliert, wenn man ständig Fehler macht, wenn man Dinge verliert, wenn man nicht bei der Sache bleibt, wenn man abgelenkt ist, dann, das ist ein Problem, ja, und auf der Universität genauso. Und das sind ja gerade die Adoleszenzphase, die Transitionsphase, 15 bis 25 Jahre, da tut sich so viel, ja, da ist es so wichtig, dass man ordentliche Unterstützung hat, weil ich glaube, das ist schon schwierig, das dann später so aufzuholen, ja, und es gibt effiziente Therapien, die muss man nutzen, ja.
Also ihr als Lehrer kann quasi meine Beobachtungen oder sollte meine Beobachtungen den Eltern mitgeben und ich kann sie ja nur anregen.
Genau.
Und es ist gut, wenn ich informiert bin drüber.
Oder dass es gesehen wird und man als Sprachrohr ist, dass man zum Beispiel wirklich sagt, okay, da ist der Verdacht, dass man frühzeitig oder präventiv, wie du sagst, eingreift, dass es sich eben nicht dann zieht bis zum Erwachsenenalter.
Und, ja, genau. Das müssen ja nicht immer Medikamente sein. Ja. Ich meine, es kann auch Unterstützung sein, so wie ich es vorher gesagt habe, wenn man strukturierend einwirkt. Ja, das sind die Kinder brauchen dann wahrscheinlich einfach haben andere Anforderungen. Ja, brauchen halt mehr als andere. Ja, und brauchen dann andere Zugänge. Ja, aber das glaube ich, das können nicht Lehrer machen, die ohne dies für 20, 30 Schüler zuständig sind. Ja, das geht nicht. Das finde ich schon liegt schon in der Verantwortung der Eltern.
Ja. Kerstin.
Ich habe so wahnsinnig viel dazugelernt. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Natürlich. Also ja.
Und was ich schon noch gemerkt habe, ist, dass es da einfach ganz viele Facetten gibt bei ADHS. Also vieles zu bedenken, wie du genannt hast, biologische Faktoren, biochemische Faktoren, biopsychosozial. Also dass die Diagnostik extremst wichtig ist. Ja, also. Ja,
dass es keine Modeerscheinung ist, sondern dass es schon urlang das gibt, dass jeder von uns Anteile hat.
Ja.
Also ich habe mir jetzt ein paar Mal gesehen, aber da reden wir dann off-records drüber. Ich weiß nicht, Kerstin, hast du Anteile?
Ja, das Prokrastinieren auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Also ich glaube, wir haben alle, also jeder, der sagt, er hat überhaupt keinen Anteil, da bin ich mir nicht sicher, ob die Person ganz ehrlich zu sich und zu anderen ist. Das ist ja und es ist ja gut und okay so. Ja, aber ihr habt recht. Es ist ein komplexes Thema. Mhm. Es ist ein Thema, das polarisiert.
Mhm.
Wir wissen bei weitem noch nicht alles. Ja, aber es ist spannend und ich finde es ja total wichtig, dass es medial aufgegriffen wird, ja, dass Awareness geschaffen wird, dass wir es häufiger diagnostizieren als noch vor 10, 15 Jahren, dass es entstigmatisiert wird. Das sind total wichtige Entwicklungen. Ja, aber es hat natürlich auch so ein bisschen vielleicht, ich sag, negativer Beigeschmack, weil da muss ich sagen, da ist schon ein bisschen Social Media verantwortlich, ja, dass da viele selbsternannte Experten und Expertinnen einfach da sind und das ist gefährlich, ja, weil es gibt ja Jugendliche, junge Leute, die das für bare Münze nehmen und ich glaube, ich habe es eh schon oft gesagt, also differenziert und verantwortungsvoll soll der Umgang sein. Und dann glaube ich, machen wir vieles richtig.
Kerstin, danke, dass du es zum Thema gemacht hast. Ich denke mir, das ist ein richtig wichtiger Schritt da in diese Entstigmatisierung, ja, dass wir darüber reden. Gerne danke, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast, mit uns und unseren Zuhörerinnen.
Vielen Dank, es ist immer wirklich eine Freude, bei euch zu sein.
Das freut uns.
Danke und auf Wiederhören.